Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Hallo alle, hallo Welt und hallo du. Ja, geht weiter. Ich möchte nicht jedes Mal auf dieselbe Leier irgendwas hier ankündigen, sondern wir machen jetzt einfach mal direkt Vollgas Podcast hier. Also schön, dass ich mit dir, Marco, zusammentreffe. Und du hast dir heute das Thema überlegt. Ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase. Ja, und sag doch gerne, worauf ich mich hier heute eingelassen habe.
Ja, gucken wir mal gemeinsam, wo uns die Reise hinführt. Ich habe lose ein Thema vorbereitet. Die Idee dazu wurde durch einerseits einen Film und andererseits ein Buch bei mir provoziert. Und ich habe das dringende Bedürfnis, darüber zu sprechen. Ich würde ganz gerne mit dem Film einleiten, den ich vergangene Woche gesehen habe. Das ist ein libanesischer Film, also er spielt auf jeden Fall im Libanon, in Beirut. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine libanesische Produktion. Er heißt Kapernaum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich spreche es wie in meinem Lateinunterricht aus. Kapernaum, Capernaum.
Ja, klingt richtig.
Und
als Lateinlehrer kann ich das ja beurteilen.
Ja. Yeah. Der Film steigt halt emotional brutal ein, denn wir sehen einen Gerichtssaal und einen recht jungen Mann. Also später stellt sich heraus, dass er 12 Jahre alt sein soll. Mhm. Er heißt Zain, Zain. Mhm. Und er wird in Handschellen reingeführt. Das ist schon sehr irritierend, so, also wirklich ein Junge, so ein Kind für meine Augen, mit den Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Mhm. Ihm werden dann, glaube ich, die Handschellen abgenommen und der Richter fragt ihn, ob er weiß, warum er denn hier sei. Der Junge sagt ja und der Richter fragt dann, ja, warum bist du denn hier? Weil ich meine Eltern verklagen möchte. Und dann fragt er nochmal, ja, warum möchtest du sie verklagen? Weil sie mich geboren haben. Mhm. Und dieser Staat ist halt schon so eine Backpfeife ins Gesicht, dass ein Kind auf die Idee kommt, ich verklage meine Eltern dafür, dass sie mich geboren haben. Und darauf beginnt dann retrospektiv die Geschichte, wird erzählt, wie sie halt zu diesem Punkt kommen. Und du siehst halt eine junge Familie in unfassbar einfachen Verhältnissen aufwachsen. Es gibt quasi einen Raum, in dem alles abläuft. Die Kinder schlafen dort auf, ich weiß noch nicht mal, ob man es Matratze nennen kann, auf jeden Fall zusammengefercht. Es ist mit Vorhängen alles abgehangen. Du hörst, glaube ich, auch, wie die Eltern Sex haben und die Kinder dann schlaflos daneben hinter ihrem Vorhang hocken. Und du merkst halt, dieser 12-jährige Zain arbeitet schon. Siehst ihn auf der Straße beispielsweise Säfte verkaufen für einen Kiosk oder Lebensmittelladen. Siehst du, dass er Dinge organisiert, von A nach B bringt und da ein bisschen aushilft. Und du merkst recht schnell, dass er zu seiner Schwester einen sehr engen Draht hat. Mhm. Und dann beginnt die Geschichte, dass die Schwester ihre Periode bekommt. Der Junge merkt das und weiß auch, was das bedeutet. Sie wird geschlechtsreif und er weiß, dass es durchaus möglich ist, dass sie dann zwangsverheiratet wird. Oh, und er sagt ihr, das darfst du niemandem erzählen und behalt das für dich. Er klaut ihr dann noch Binden in dem Laden, in dem er arbeitet. und kümmert sich rührend um seine Schwester. Und dann kommt er irgendwann nach Hause alleine und du siehst halt, wie die Schwester geschminkt und mit dem Chef von dem Laden, in dem er arbeitet und dessen Eltern und seinen Eltern da sitzt und dann wird halt die Heirat arrangiert. Und du merkst, dass in ihm was zerbricht. Er wird furchtbar wütend. Er wird geschlagen von seinen Eltern und das Mädchen wird abgeführt. Herzzerbrechende Abschiedsszene. Der Kleine läuft ihr hinterher, wie sie auf dem Roller weggefahren wird mit ihrem neuen Mann. Mit dem Vater, der sie wegbringt. Und es ist eine furchtbare Szene und du weißt, okay, für den Jungen ist hier eine Grenze überschritten und er läuft weg. Er haut ab. Ich möchte nicht den ganzen Film erzählen, was dann passiert. Eine Szene, es gibt unfassbar schöne Szenen in diesem Film, weil er dann auf eine, ich glaube, äthiopische Einwanderin, illegale Einwanderin trifft, die ein kleines Baby hat und kommt bei ihr unter und ja, er kümmert sich rührend um das Baby, babysittet das kleine Kind und es sind sehr bewegende Szenen, aber auch total erschütternde Szenen dabei. Und irgendwann merkst du, dass er aufgrund von Umständen, die ich nicht spoilern möchte, auf der Straße mitbekommt, dass da jemand ist, der Menschen nach Europa bringen kann. Mhm. Von einem Mädchen gesprochen, ja, in Schweden ist alles so toll, da hat man sein eigenes Haus und man kann vom Balkon pinkeln, wenn man möchte und niemand stört es. Also so ein richtiges... Du merkst halt so, das ist so ein Freiheit, Wohlstand, Gedanke, der da in den Kindern keimt. Und du merkst so, der Junge möchte auch raus. Und dann fragt er diesen Schieber halt, ob er raus kann. Und der Schieber sagt etwas, was ich so erschütternd fand. Er sagt zu ihm, ja, ich kann dich für so und so viel Pfund, sind's, glaube ich, da wird, glaube ich, mit Pfund ist die Währung, kann ich dich hier rausbringen, du musst mir nur deine Papiere bringen. So, und der Junge sagt, ja, ich habe keine Papiere. Und dann so in der Hitze des Gesprächs sagt der Typ dann so, ja, du musst mir irgendwelche Papiere bringen, um mir beweisen, dass du ein Mensch bist. Und das hat irgendwie sehr stark nachgewirkt, dass das Menschsein davon abhängt, offizielle Dokumente eines Staates zu haben, der einem beweist, Mensch zu sein. Und das hat mich irgendwie wirklich in der Magengrube getroffen und ganz, ganz ekelhaft angefasst, weil ja, Mensch sein, was bedeutet das? Was bedeutet die eigene Identität? Ist halt nur gewährleistet und bewiesen dafür, dass ich ein Dokument, ein Ausweispapier mit mir rumführe. Klar, bürokratisch gesehen macht das bei vielen Dingen einfach Sinn. So ist erleichtert, aber es wird halt in dem Film gleichgesetzt mit Mensch sein. Hast du keine Papiere, bist du kein Mensch. Du bist unsichtbar. Und das kommt halt immer wieder punktuell in dem Film auf, dass die Leute halt mit Papieren darum kämpfen müssen, quasi ihre Würde haben zu dürfen. Also die Würde ist kein integraler Bestandteil in dieser Welt. Mhm. Und ich habe selbst natürlich keine Erfahrung des ganzen Raums, der da abgebildet wird, aber es klingt nicht unrealistisch. Es hat teilweise echt dokumentarischen Charakter. Und ich würde mal gern wissen, wie das auf dich wirkt, wenn du hörst, dass jemand sagt, Melvin, zeig mir deine Papiere, bring mir irgendwas, das beweist, dass du ein Mensch bist. Das ist so furchtbar, oder?
Das ist total abartig, ey. Also ich habe mich gerade gefragt, ob jemand, der keine Papiere hat, für mich ein Mensch oder kein Mensch wäre. Und natürlich, und auch für dich, ja, natürlich ist für mich ein Mensch, der in einem menschlichen Körper wohnt und ja, und danach aussieht, ein Mensch zu sein. Und da gibt's auch keine Differenzierung. Aber in diesem übergeordneten gesellschaftlichen Rahmen geht es da tatsächlich um die jetzt ja zwangsläufige Identifikation und die Möglichkeit, sich autorisieren zu können über derlei. Und das fühlt sich so super maschinistisch an, also überhaupt nicht natürlich, weil das, was quasi in diese Welt, in diese Natur hineingeboren wird, ist ja nackt und ohne Identität und die Identität wird dann künstlich irgendwann aufgepflanzt, damit unsere Systeme und unsere Uhrwerke weiterlaufen können. Und das hat dann solche Dimensionen, also dass die Würde in dem Moment verlustig geht, ja, was wir in unserem Grundgesetz als das höchste Gut verstehen und verankert haben. Ja, also das muss ich erstmal schlucken.
Es spielt halt super viel damit rein. Also erstens dieser ganze Mechanismus, ich nenne mal der Quantifizierung des Menschen. Also wir werden ja irgendwie immer simplifiziert. Wir sind bei unserem Arbeitgeber eine Personalnummer. Wir sind vielleicht eine Ausweisnummer für den Staat. So, wir werden da krass heruntergebrochen auf quantifizierbare, messbare Werte. Also ne, Werte nicht im ideellen Sinne, sondern wirklich im rein mathematisch buchstäblichen Sinne. Und diese Reduktion des Menschen nimmt ihm einfach alles, was ihn zu einem fühlenden Wesen macht. Und was da noch mitschwingt, ist halt einfach diese Kontingenz, dieses absolute Glücksmoment, wenn wir und wenn unser Bewusstsein irgendwann die Augen in einem Wesen aufschlägt, das an irgendeinem willkürlichen Punkt zu einem willkürlichen Zeitpunkt der Geschichte halt zu Bewusstsein kommt. Und dann ist alles weitere, was darauf folgt, die quasi instrumentelle Würde, diese quantifizierbare Würde des Menschsein auf Papier, entscheidet sich dann halt, wie viel Mensch bist du, entscheidet sich, in welchen irgendwann festgelegten Grenzen du wohnst. Und das kann teilweise richtig obskur sein, dass du, wenn du Länder hast wie die Süden der USA, wo quasi eine Stadt ist, die eine Seite ist USA, die andere Seite ist Mexiko. Mhm. Und du kannst auf der einen Seite des Flusses geboren sein oder auf der anderen und du hast zwei ganz unterschiedliche Leben.
Ja.
Auch das kam nochmal ganz schmerzlich zu Bewusstsein, dass es eine absolute Kontingenzerfahrung ist und eine absolute Demut, die sich darin aufmacht, dass du, mit welchem Recht kann man dann sagen, ja, du bist Mensch libanesischer Herkunft oder sonst einer Herkunft und deswegen irgendwie weniger Mensch als der Europäer, der Mitteleuropäer oder der Nordamerikaner oder weiß ich. Und das schwingt alles mit. Das ist ganz eklig.
Ja, Stichwort Diskriminierung oder auch Rassismus, das ja irgendwie auch darauf aufgebaut wurde oder andersrum darauf, also das wurde auf den Rassismus quasi hinaufgesetzt. Was mir auch so ein bisschen dazu in den Sinn kommt, sind so diese grundsätzlichen Menschenrechtsformulierungen aus der Zeit der Aufklärung, zum Beispiel von Jean-Jacques Rousseau oder Thomas Hobbes oder John Locke, die also von dem Geburtenrecht gesprochen haben und dem Naturrecht. Ja, das eine besagt, wenn ein Mensch geboren wird, dann ist er allen anderen Menschen, die existieren, gleichzuordnen. Also da gibt es keine Unterschiede. Er hat nicht weniger oder mehr Rechte als jeder andere. Das ist das Geburtenrecht und das Naturrecht ist, dass jeder Mensch denselben Anspruch auf Ressourcen dieser Erde hat, auf die Räume dieser Erde. Keiner darf mehr oder weniger, also weniger wahrscheinlich schon, aber mehr beanspruchen als der Nächste. Ansonsten kommen wir in einen Unfrieden, in ein Ungleichgewicht. Ja, und wenn wir überlegen, wo wir heutzutage angekommen sind, wie viele Menschen sich sehr kleine Wohnräume teilen müssen, sehr wenig Ressourcen zur Verfügung haben, welche Massen von Menschen viel mehr benötigen, als sie zur Verfügung gestellt bekommen, während einzelne, ganze Kontinente mehr oder weniger für sich beanspruchen können, kontrollieren und ja, wie die Kaiser sozusagen, die ursprünglichen Kaiser leben und sich gebären, dann muss man sich natürlich fragen, warum hat das keine Früchte tragen können, was damals die Aufklärung geleistet hat. Ja, und einer meiner Lieblingsschriftsteller, Heinrich von Kleist, der hat in seinen Memoiren, als er noch in Berlin gelebt hat, niedergefasst, dass er gar nicht mehr aus den Fenstern schauen könnte, weil dieser Kontrast so ekelhaft sei. Ja, du hast auf der einen Seite die Leute, die die Rinnsteine auslecken, weil sie so hungrig sind und so durstig, und auf der anderen Seite diese Rokoko-Bourgeoisie, ja, die mit gepuderten Haaren und Toupets und Spazierstöcken mit irgendwelchen aufgepflanzten Juwelen oder sowas durch die Straßen flanieren und es sich gut gehen lassen, während quasi die Bibliotheken randvoll sind mit aufklärerischen Schriften, wo genau das eigentlich kritisiert wird. Ja, und überhaupt nichts passiert. Also die Entwicklung, die Maschine sozusagen, nimmt immer weiter Fahrt auf und führt nicht in eine würdevolle Richtung, um das nochmal aufzugreifen, also Thema Würde. Ja, und nicht, ja, was heißt nicht umsonst, und dann hat sich halt Kleist im Endeffekt selber erschossen.
Ja, er hat es nicht aus. Wollte ich auch noch einwerfen.
Bitte?
Das wollte ich auch noch einwerfen, dass er das ganze Leben dann halt auch nicht lange hat ertragen, ne?
Der ist war sehr jung, oder?
Sehr jung gestorben.
In den 20ern, oder? Genau, richtig. Also ähnlich wie Hölderlin sehr früh. Und wen haben wir dann noch? Schiller oder Georg Heim. Also ja, junge, sehr talentierte, sehr sensitive, sehr sensorische Menschen, die ja mit dem großen Ganzen einfach überfrachtet waren.
Und, ja, und man kann sich ganz ernster fragen, es gab mal eine Zeit des Geburtadels, wo per Geburt halt festgelegt wurde, welchen Lebensweg du gehen wirst. Und ich möchte nicht sagen, dass es immer noch genauso ist, aber strukturell entscheidet die Geburt doch global gesehen ganz schön viel von deinem Weg, der vor dir liegt. Das heißt nicht, dass, also es ist durchlässiger geworden, aber ich glaube, diese soziale Mobilität ist doch noch nicht so, dass man es als gerecht erweisen kann. Also es wird ja immer wieder auch diese Chimäre hier vorgetrieben und auf die Bühne getrieben. Arbeite nur hart, sei fleißig und dann wirst du dir deinen Teil des Kuchens schon abholen, so diesen American Way of Life mäßig. Was dann halt, weiß ich nicht, dann auch mit der protestantischen Ethik zusammenpasst, so. Ja. Die dann sagt so, ne, Gott ist mit den Fleißigen und ihr verdiente dann auch noch Gottes, sagen wir, Zuwendung, wenn ihr fleißig seid. Und selbst da wird den Armen dann Gott Vertrauen genommen, denn nur die Fleißigen haben es ja verdient.
Ja.
Und das ist halt so eine Vermengung, die halt diese ganze Chimäre hervorruft. So, man könne alles schaffen und auch wenn ich diese ganzen Werbung und was weiß ich da, Life-Coaches und so sehe, bei denen ich noch nie irgendwie war, weil ich da auch keinen einzigen Cent für ausgeben würde, um bei irgendwelchen Leuten dabei zuhören zu müssen, wie sie erzählen, dass man erfolgreich wird,
ja.
dann wird einem echt schlecht. Also das ist dann... Ja, es ist ein absolutes Verzweiflungs- und Ohnmachtsgefühl, was man bekommt, wenn man so etwas sieht und darüber nachdenkt, über diese ganzen strukturellen Diskriminierungen, Nachteile, die man erfährt, wenn man halt in Land XY geboren wurde und das Pass XY weniger wert ist als Pass so und so. Das ist ja auch erwiesen, so mit dem deutschen Pass hast du es leichter, irgendwie Einreiseerlaubnis zu bekommen, als, weiß ich nicht, mit einem ägyptischen oder das sowas. Das ist
der wertvollste Pass der Welt, der deutsche.
Ja, das ist dann einfach so. Und dann denke ich mir am Ende des Tages so, ja, ne, wie weit sind wir denn? Man ist halt immer diese aus diesem moralischen Überlegenheitsgefühl heraus so, ja, man hat die Sklaverei überwunden und den Rassismus und sonst was, wo man im Detail sowieso drüber reden kann. Ne, Sklaverei gibt es auch heute noch Form von. Schau in das wunderschöne Land Katar, die sich auf die WM vorbereiten. Rassismus gibt's überall. So, jeder, ich habe rassistische Gedanken, du hast rassistische Gedanken, jeder hat rassistische Gedanken. Ja. So, es ist halt die Sache, ob man es ausspricht und ob man dem Gewichtung beimisst und ob man dem mehr Raum gibt, als so Ressentiments und Vorurteile aufkommen. Also ne, Vorurteile abbauen, Rassismus abbauen, das fängt bei einem selber an und das fängt auch bei Kleinigkeiten in seinem Kopf an. So, das heißt nicht, dass dann jeder ein Rassist ist oder jeder Sklavenhalter ist, aber man hat halt immer so diese Anmutung, ja, wir sind jetzt in einem moralisch vollendeten Zustand, weil alle vor uns waren ja so moralisch verwerflich, so. Na, geh mal, weiß ich nicht, 50 Jahre, 100 Jahre weiter, so, dann wird jeder von uns, der wahrscheinlich Tiere noch isst und dazu beigetragen hat, dass der Planet nachhaltig zerstört wird, wird als genauso moralisch wert angesehen, wie wir jetzt auf Sklavenhalter vielleicht heraufblicken. So, und das muss man sich auch immer ins Gedächtnis rufen, finde ich, so, da, weil das ist eine Haltung, die einen ganz schnell die Augen verschließen lässt, die sagt so, ja, aber was soll ich denn machen und so weiter, ne? Natürlich kann ich jetzt persönlich nicht dafür sorgen, dass der kleine Sain oder die realen Vorbilder, die in seiner fiktionalen Person existieren, dass es denen jetzt unmittelbar besser geht, dass deren Schwestern nicht verheiratet werden. Aber ich kann doch irgendwo anfangen und ja, mich auch mal grundsätzlich fragen, so, ist die Identität und das, was wichtig ist, wirklich nur an Papiere geknüpft? So. Und ich glaube, da wird jeder fühlige Mensch wird da ganz klar Nein sagen und sagen, das geht darüber hinaus und da ist mehr dazu bei, das mehr dazu beiträgt, Mensch zu sein, als ein Ausweisdokument. Ja. Und eine kurze Anmerkung noch, man muss ja auch sagen, dass nicht nur die Menschen vielleicht eine gewisse Würde besitzen, sondern alle fühligen Wesen.
Ja, klar.
Alle leidensfähigen Wesen. Ne?
Ja, richtig. Würde ich auch, finde ich gut, die Anmerkung. Würde ich auch so sagen. Ja, ich finde schon, dass eine der Grundwurzeln des Übels der Kapitalismus bzw. Materialismus darstellt, dass wir da so eine Wertverschiebung erreicht haben, erlebt haben als Menschheit und sich das da wirklich bis in die Superlative hinein ausdrückt. Also bei American Dream muss ich immer an diesen super ekelhaften Film Das Streben nach Glück heißt der mit Will Smith denken, der mir damals echt einfach mal den Appetit verdorben hat, ja, wo es um die wahre Begebenheit irgendeines Staubsaugervertreters oder so geht, der letztlich dann in so einer Investmentbank aufgenommen wird und danach an der Börse zockt. Geil. Und damit ist er dann quasi am Glück angekommen. Also das fand ich so fürchterlich und gleich so repräsentativ gleich wohl auch für den Geist, der dort wirkt. Und die Leute assoziieren Glück mit Erfolg, ja, mit Karriere, mit dieser Identität einer Upper Class, einer Oberschicht, ja, in der sie dann sich in ihrem Elfenbeinturm positionieren können, aus dem Fenster winken können und schau nur her, anstatt zu verstehen, wie wichtig diese Dynamik des würdevollen Miteinanders ist, ja, des gegenseitigen sich Sehens, Respektierens, ja, wertschätzend. Was meinst du, wie viele Menschen aus den Entwicklungsländern Potenziale in sich tragen, die niemals ausgeschöpft werden können? Wie viel Potenzial auch einfach dadurch verbrannt wird, ja. Die wenigen Fußballstars, die es dann irgendwann mal schaffen oder so, will ich jetzt gar nicht so hervorheben. Ich meine, das gibt's und ist auch überhaupt nicht wichtig für die Welt, aber in anderer Hinsicht, ja, dass da untergeht, erstickt wird, obwohl diese Kulturen zum Teil einen ganz anderen Nährboden haben als unsere hiesigen, ja, die schon so vergiftet und verdorben sind durch diese ganzen gierigen Ansprüche an das Leben an sich, ja, materialistisch etc., wo wir gar nichts für können, weil uns das den ganzen Tag erzählt wird. Ja. Und die bescheidenen und im Leben stehenden, Kulturen andersartiger Länder, die gehen dann so ein bisschen in unserem Schatten unter. Ich habe letztens ein Video geschickt bekommen, Da geht's um spielende Kinder in Südafrika, wie kreativ die sich zum Teil ihre Spielräume erschaffen, alles aus Naturmaterialien, ja. Da wird dann eben auf einer Palme gewippt oder die haben sich dann quasi so aus Schlamm so eine Rutsche gebaut, so ein Abhang hinunter in einen Fluss. Ja, die sind den ganzen Tag voll in der Natur, voll drin. Und was, wenn ich an unsere junge Generation denke, die mit viereckigen Augen auf ihre Smartphones stieren und so weiter. Ja, fuck, was ist denn daran überhaupt noch irgendwie vorteilhaft? Also wir sind ja nicht glücklich. Wir werden ja nicht glücklich durch unsere sogenannten Vorzüge einer materiell besser gestellten Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass es uns besser geht. Die Suizidraten sind in der Schweiz so hoch wie nirgendwo. Und wir müssen nicht darüber sprechen, wie fucking reich die Schweiz ist. Und das gilt auch für andere Wohlstandsländer. Also das ist alles sowas von bescheuert. Und da ärgere ich mich auch und verliere dann auch so ein bisschen die Contenance und von mir aus auch die Objektivität.
Ja, vor allem auch.
Ich finde, das hast du jetzt mit mir gemacht, so.
Ich finde auch so ein bisschen die Lust aufs Leben, weil so, ne, das macht das eigene Leben in den Kontext gesetzt, macht's natürlich, kann man unfassbare Dankbarkeit empfinden und das tue ich dann auch. Aber andererseits macht es einen auch wirklich so ein bisschen betroffen, dass man selbst vielleicht sehr viele Möglichkeiten hat, die anderen niemals zuteil werden können, ne?
Ja.
Mehrere Anmerkungen. Erstens, als du das Streben nach Glück angeführt hast, ich kam aus dem Dauergrinsen nicht mehr raus. Ich habe nämlich letztens noch ein Video von der Filmanalyse gesehen. Das ist mit Wolfgang M. Schmidt. Reflektiert Filme. Also macht er immer eine Handvoll irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag ein Video rauskommt. Aber er setzt es in einem unfassbar breiten Kontext, führt immer auch geistesgeschichtlichen Kontext heran, ne, guckt sehr kritisch darauf und der hat auch das Streben nach Glück als einen puren Propagandafilm des Kapitalismus halt herausanalysiert. Und deshalb muss ich halt unfassbar grinsen, dass du es gerade gesagt hast, weil genau das kam mir auch direkt in den Sinn, als du das Thema angeschnitten hast. Gerne mal auschecken. Es ist vielleicht etwas, ja, ich finde, er hat ein Auftreten, was einen erstmal so ein bisschen selbst auch steif macht und man fühlt sich so ein bisschen, oh, ich muss jetzt Haltung bewahren, denn der Prof redet jetzt und ich darf nicht schlecht auffallen. Also immer Anzug, teilweise auch Anzüge, die sehr, sehr komisch sind, aber irgendwie das ist sein Stil und er macht es auf unfassbar versierte Art und Weise. Glaube ich, noch ein Wirtschaftspodcast und gerne abchecken, die Filmanalyse auf YouTube, sehr zu empfehlen. Der zweite Punkt, der mir eingefallen ist, nochmal zu dem ganzen Wirtschaftsmodell, was ja weltumspannend ist, Kapitalismus, fördert natürlich Individualität. So, und Individualität ist halt dann auf die Spitze getrieben halt der Feind jeder Solidarität. So, wie soll ich mich mit jemandem solidarisch fühlen? In meinem eigenen Land so. Ne? Auch das sind ja teilweise Bruchlinien, die du siehst, wo du denkst, boah, ist da der Graben vielleicht zu groß, dass da noch ein Dialog möglich ist? Also ich finde, in gewissen Rahmen muss ein Dialog möglich sein und dann muss man auch andere Meinungen und vielleicht auch politisch-religiöse Ansichten aushalten können, solange sie sich in einem gemeinsamen, sagen wir mal, freiheitlichen Wertekanon bewegen, kann ich nicht sagen, ein AfD-Wähler ist von vornherein ein Hurensohn oder so. Ne? das ist halt dann zu pauschal und zu statisch gedacht. Und ne, wie, wenn es da mir hier schon schwerfällt, solidarisch zu Menschen zu sein, die womöglich wahrscheinlich eine ähnliche Kindheit und Jugend hatten wie ich, so die natürlich von Dorf zu Stadt und so auch unterschiedlich sind, aber wir teilen uns eine Sprache, einen gewissen kulturellen Rahmen. Wenn ich da schon Schwierigkeiten habe, solidarisch zu sein, wie soll das denn mit Menschen eines anderen Kulturraums sein? So, dann kann ich mich ja gar nicht mehr solidarisch dazu verhalten. Also es ist an sich ist es ja tatsächlich auch schwerer, ne, wegen des Mangels an Gemeinsamkeiten oder an offensichtlichen Gemeinsamkeiten, sagen wir mal, da einen direkten Draht zu finden. Aber die Marktwirtschaft und das Ich haben treibt einen halt einfach dazu, ne, sehr egozentrisch zu sein. Und habe ich diese Haltung mit der Muttermilch aufgesogen, wird's ja noch mal viel, viel schwieriger, überhaupt solidarisch mit irgendjemandem zu sein. So mäßig, was kümmert mich der Penner, der da hinten um Geld bettelt, so, ne? Ich glaube, das ist halt so ein Befeuerungsmechanismus, der zur Vereinzelung halt führt. Und was Vereinzelung bedeutet, das haben wir ja in der letzten Folge gesprochen, das ist natürlich jetzt auch nochmal durch die Pandemie auf die Spitze getrieben ist. So. Da kommt die Globalisierung, zeigt uns dann die zwangsweise Individualisierung nochmal auf und ja, vielleicht auch die Lehre daraus, dass das doch gar nicht so toll ist und so schön ist, immer ein Individuum zu sein. Ne? Man ist auch Teil einer Gesellschaft. Und der dritte Punkt ist mir jetzt in meinen Ausführungen abhanden gekommen. Das war auf das Ende deiner Ausführung gemünzt. Was hattest du da nochmal gesagt?
Das Ende. Also ich habe mich ja ganz schön in Wallung geredet und dann habe ich von den afrikanischen Kindern berichtet, die
ach ja, genau.
Eigene
genau, mit dem Spiel, genau. Ja, leg doch mal Kids, die auf dem Fußball mit einem, was weiß ich, Bayern München Trikot, den neuesten Nike-Tretern und was weiß ich, mit einer vollen Montur, die ja mit Hose stutzen, ja über 100 Euro plus Schuhe 250 Euro kostet, legt dem mal eine Dose hin. So, andere Kinder spielen mit Dosen den ganzen Tag und das ist der Fußball halt, ne?
Ja, richtig.
So, ja, haben wir früher auf dem Schulweg auch gemacht, so aus Langeweile, aber eher aus dem Zeitvertreib als wirklich als das Inhalt wahrer Freude, so. Und manchmal ist halt eine Dose mehr als eine Dose, ne? Und ist halt Kreativität und ja, wie du sagst, es verstumpft halt, wenn viel auch virtuell passiert und alles irgendwie ja auch da irgendwie individualisiert wird. Also ich weiß noch früher die Lego-Sets, die waren nicht aufgespalten in jedes mögliche Themengebiet. So, dann war für dich die Lego-Figuren waren dann, einmal waren sie Piraten, so, dann waren sie im anderen Moment Ritter und im dritten Moment, was weiß ich, Jedi-Ritter oder keine Ahnung, so Gummibären meinetwegen. Ist ja völlig egal. Also, aber heutzutage, jetzt klinge ich wie ein alter Mann, aber es ist ja tatsächlich, das ist ja so individualisiert worden, dass du halt das Star Wars Lego-Set, das was weiß ich, Harry Potter Lego-Set, das Frozen Lego-Set, das hier Disney Lego-Set, das da Marvel Lego-Set, keine Ahnung. So, das ist ja schon so auch angepasst und individualisiert, dass da auch schon dieser Raum dieser Kreativität fehlt. So, und das sind so diese Kleinigkeiten, die mich auch so ein bisschen verstören, weil ich finde, Lego an sich ist ja wirklich eine tolle Art und Weise, Kreativität zu entdecken, so im wirklich schaffenden Sinne. So, das wird dir dann auch genommen, wenn alles, ne, wenn du keine Bausteine mehr hast, sondern so, das sind die geformten Teile, die dann nur für dieses spezifische Objekt zusammengesetzt werden können und da arbeitest du dann weniger mit diesen Zweier, Einer, Dreier, Fünfer Leisten, die dann in auch nochmal Einer, Zweier Reihen und so weiter sind, ne?
Ja.
Also meine Schwester und ich haben früher aus zig Lego-Steinen, die auch super zusammengewürfelt waren, haben wir so Harry Potter-Schlösser für uns halt nachgebaut. Jeder ein eigenes Schloss mit Geheimgängen und so. Ja, dann war da mal ein pinker Turm aus irgendeinem, in Anführungsstrichen, Mädchenset dabei und das war dann total bunt, aber das war uns doch Jacke. So, das war für uns unser Harry Potter-Schloss und die Farbe, die ist im Kopf entstanden, so. Das war dann egal, ob das jetzt in 18 verschiedenen Farben zusammengebaut war. So, und das ist vielleicht auch ein kleines Zeichen, dass das halt auch immer spezifischer wird. Und natürlich müssen sich die Firmen auch überlegen, wo wir denn noch Märkte zu erschließen haben. So, ne, es wäre ja strategisch total dämlich von Lego zu sagen, hier habt ihr euer Universalset, denkt euch alles, was ihr wollt, damit aus und wir bringen jetzt nie wieder was auf den Markt. Also aus dieser Marktlogik heraus kann ich diese Diversifizierung auch total verstehen. So, ich finde ja selbst, weiß ich nicht, den Millennium Falcon oder so geil, aber wenn ich sehe, wie wie teuer die unterschiedlichen Ausführungen sind, so dann kriegst du reine Kotzen, so das ist ein bisschen Plastik.
Genau, das ist ein großes Thema, finde ich, und ein absoluter Kritikpunkt an Lego. Also Lego ist für mich auch mehr und mehr zu einem kapitalistischen, ja schon fast Statusgut verkommen. Also es gibt ja sehr viele Alternativen, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Jetzt gab es vor kurzem einen juristischen Krieg zwischen einem bekannten YouTuber, Held der Steine heißt er, soviel ich weiß, der verschiedene Klemmbausteinsätze verschiedener Hersteller verglichen hat und wohl irgendwie zu allem Lego-Steine gesagt hat. Und direkt folgte die Klage. In Wirklichkeit hat er aber festgestellt, dass die Qualität von Lego einfach den anderen bei weitem hinterherhinkt und gleichwohl die Sets viel teurer sind, weil du für den Namen bezahlst. Wie so häufig, ne?
Und, klar.
Meine Gefühle zu Lego sind auch durchweg positiv, wenn ich zurückblicke. Ich bin so, so dankbar, dass ich diese Schatztruhe hatte mit diesen vielen bunten Steinen. Und genau wie du gesagt hast, waren das jetzt keine Bausätze für explizit eine Kategorie, sondern es waren häufig einfach gemixte Bausteinsammlungen und daraus habe ich dann ganze Welten erschaffen. Das ist eine tolle Sache. Also da habe ich mit meinem Nachbarn und alleine Städte nachempfunden oder Raumschiffe gebaut oder Ritterburgen. Genau, Harry Potter, da war ich dann schon nicht mehr mit Lego am Spielen, da habe ich schon studiert, aber trotzdem bin ich jetzt ja auch kein alter Mann, der behaupten könnte, dass er in den 60ern oder 70ern mit Holzklötzen gespielt hat, sondern ich war ein Kind der Lego-Zeit und bin da auch dankbar drum. Ja, wie sind wir da nochmal hingekommen? Also ich hatte auch noch einige Gedanken zu den vorherigen Ausführungen. Also was ich auch nochmal unterstreichen will, das hast du gesagt, dass dieser Individualismus vorherrscht in unseren Systemkonfigurationen kapitalistischer Natur oder neoliberaler Natur besser gesagt, dieses Vereinzeltwerden, dieses aus sich selbst heraus die Kraft schöpfen und besser als der Nächste sein, Karriere machen, emporkommen, aber immer vor allen Dingen am Ende des Tages sich selber bewahren, beschützen, durchsetzen, nach vorne bringen. Das ist das, was wir als Sozialdarwinismus verstehen. Also Survival of the Fittest, ja. Wo es gar nicht darum geht, dass der Stärkste überlebt. Also Darwin hat ja gesagt, der Zeugungsfähigste, aber in unserem Sinne ist das ja eher wirklich derjenige, der die höchste gesellschaftliche Anerkennung oder Identität besitzt, um das nochmal damit zu verschließen. Der über entsprechende Kapitalpotenz verfügt und vielleicht die ein oder anderen Lizenzen innehat, um Dinge tun zu dürfen. Und ich habe mir gedacht, wie enorm, enorm erleichternd, beruhigend und befriedigend wäre bitte, wenn wir das abschaffen könnten. Also wenn wir erreichen, dass der vereinzelte Ich-Mensch wieder zurück in die Gruppe kehrt, in die Herde, in die Gemeinschaft, in den Schwarm und wir wieder ein wenig kollektivistischer denken und handeln und fühlen. Wie gut es diesen, ich sag jetzt mal, Straßenkids in Brasilien oder in Afrika oder so geht, die diese Cola-Dose vor sich hertreten, weil sie eben nicht, zumindest gehe ich davon aus, nicht in dem Maße einander bewerten und unterscheiden, entsprechend ihrer Kleidung, entsprechend der Marken, entsprechend des Handys oder was auch immer, Hauptsache irgendwie Statussymbolik. Ja, was das mit Kindern macht, das tötet zum Teil Kinder. Ja, dass sie eben das Gefühl haben, nicht mithalten zu können oder nicht gewertschätzt zu werden in der Klasse oder im Fußballverein oder wo auch immer, weil die Schuhe nur von Deichmann sind. Ja, wie erleichternd, wie befreiend, wie gesundend das wäre, ohne derlei koexistieren zu können.
Ja, und ich finde, da kommt vielleicht ein Begriff, der da tief mit verwurzelt ist, der Ehrbegriff. Also Ehre wird ja, kann ja auch recht individuell definiert werden. Die Ehre bedeutet vielleicht für mich etwas anderes als für, weiß ich nicht, den südamerikanischen Mann oder so. Vielleicht haben wir unterschiedliche Ehrbegriffe. Und wenn der Ehrbegriff so ein ehrwürdiges Leben darin besteht oder die Meinung eines ehrwürdigen Lebens darin besteht, irgendwie ne, erfolgreich im Job zu sein. Und da möchte ich auch nochmal einwenden. So der Börsenmakler oder was ist ja dann quasi der moderne Krieger. Früher die Krieger haben ihre, in Anführungsstrichen, Männlichkeit und Potenz, du hast es ja auch gerade erwähnt, auf dem Schlachtfeld bewiesen und heute tun sie es an den Börsen. Also auch da wieder dieser Ehrbegriff, ich bin ein ehrenwerter Mann. Ehrenmann ist ja ein geflügeltes Wort geworden. Ja. Aber ich bin ein ehrhafter Mann, ein potenter Mann, ein Mann, den es sich lohnt, mit ihm sich zu vereinigen letztendlich. Ja, ne? So, und das ist ja, also du hast gerade auch ne Fortpflanzung Darwin angesprochen. Da müsste man nochmal, und das werden wir beim nächsten Mal tun, das wird jetzt mein zweites Thema anschneiden, aber ich glaube, dass dafür sind wir jetzt schon zu gesättigt und zu voll. Aber ich möchte es doch trotzdem einmal anschneiden, dass die Sexualität und dieser Drang auch, sich mit einem anderen Wesen zu vereinigen, erstmal auf rein physischer Basis, aber dann auch auf metaphysischer Basis im Sinne der Selbsttranszendenz, dass dieser Druck sich halt dann darin tut, so, ich muss mich hervortun, ich muss dieses Balzverhalten an den Tag legen und vielleicht ist es dann nicht derjenige, der die anderen in der Arena tötet, der umworben wird, dann ist es vielleicht der Börsenmakler, der dann statt mit der Trophäe des Kopfes mit einem Ferrari angefahren kommt oder Lamborghini oder sonst was. Aber ja, ne, für mich ist halt zentral dieser Ehrbegriff. Die Ehre besteht darin, die Ehre innerhalb einer Gesellschaft besteht darin, eine gewisse Position einzunehmen. Ja. Und ich möchte da nur einen Ausblick und für alle Hörerinnen werde ich jetzt diesen Autor zum zweiten Mal anführen. Das ist der Kwame Appiah. Da hatte ich damals über die Gruppenidentitäten das Beispiel angeführt, da hat er ein Buch zugeschrieben und das erste Buch, was ich vor zig Jahren, das ist bestimmt schon ja 10 Jahre her, dass ich es gelesen habe, oder 8 oder so, also in, 18 Jahre, das heißt eine Frage der Ehre und er beleuchtet für ihn moralische Revolution, das ist sowieso ein sehr interessanter Begriff, in der Moral von Revolution zu sprechen, betrachtet er den Ehrbegriff. Und für ihn ist der Ehrbegriff zentral für moralische Revolution und damit für moralischen Fortschritt. Er hat dann mehrere Sachverhalte analysiert, die zu einer Zeit Teil des Ehrbegriffs waren. Das ist dann zum Teil auch Sklaverei oder das Füßebinden im chinesischen Raum. Ich weiß nicht, ob im ganz asiatischen. Dass sobald der Ehrbegriff sich gewandelt hat und diese Praktik nicht mehr in den Ehrbegriff hineingefallen ist, dass diese auch ziemlich leicht fallen gelassen wurden. Duellieren war auch noch ein Beispiel, was vielleicht das anschaulichste Beispiel ist. Den Federhandschuh hinwerfen. Ein Gentleman, der seine Ehre beschmutzt sieht, hat jedes Recht, einen anderen Gentleman zu einem Duell herauszufordern und sich über den Haufen zu schießen. Da sind teilweise gewählte Administrate sind dabei umgekommen beim Duell, so, und das war Teil des Ehrbegriffs. Vielleicht sollten wir da unseren Ehrbegriff vielleicht mal ein bisschen anders denken und den Ehrbegriff darüber definieren, was wir Gutes für unsere Umwelt und den Planeten tun. Vielleicht ist dann alles andere, wenn wir diese Theorie mal so voraussetzen, den Ehrbegriff wandeln, vielleicht kommt dann moralischer Wandel gleich mit. Vielleicht, wenn dieser Revolutionstheorie und dieser Begriff stimmt, den Herr Appiah da aufmacht, vielleicht müssen wir an unseren Ehrbegriff ran und nicht mehr darüber definieren, dass ein ja finanziell erfolgreicher Mensch gleich auch ein begehrenswerter ist. Mhm. Ne, das kann im Individualfall natürlich immer bestätigt oder widerlegt werden, aber ja, wenn es ehrenvoller ist, einem, um das Beispiel nochmal aufzuführen, in Anführungsstrichen, Penner zum Essen einzuladen, als es ist jetzt, weiß ich nicht, eine Überstunde zu machen oder so, um sich mehr leisten zu können, so für weniger Zeit, in der man es sich leisten kann. Ja, vielleicht ist dann schon ein Schritt auch in eine Richtung getan, wo wir nicht mehr, unsere zukünftige Ich nicht mehr ganz so die Nase rümpfen müssen über unser vergangenes Ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar geworden ist oder ob ich sehr konfus war.
Nee, das ist sehr deutlich geworden, Marco. Und ich glaube, wir alle dürfen und sollten darüber nachdenken, was Ehre für uns bedeutet und was auch jetzt sozusagen diese Verschiebung gemacht hat, die du dargestellt hast, also quasi vom Schlachtfeld in den Finanzmarkt. Ja, Hauptsache, wir können eine Trophäe nach Hause bringen, um unsere Potenz zu zeigen und ja.
Ja. Ja, es ist heutzutage würde man sagen, natürlich ist es nicht ehrenvoll, einen anderen Menschen in der Arena nur um der Belustigung willen zu töten. Aber es ist genauso nicht ehrenhaft auf, weiß ich nicht, Lebensmittelpreise und deren Einbrechen zu spekulieren, um sich selbst daran zu bereichern. Das ist genauso wenig ehrenhaft.
Ja, exakt. Ja, ich finde, wir haben jetzt alles schon ganz gut besprochen. Wenn du da jetzt keine weiteren Ausführungen mehr preisgeben möchtest, würde ich sagen, schließen wir das jetzt mal an dem
Punkt. Gerne. Ja, mein innerer Löwe hat jetzt auch gebrüllt.
Meine auch. Ja, ich hoffe auch, dass das für die Hörerschaft jetzt nicht zu inbrünstig war, aber wir sind alle nur Menschen. Und das, was in uns ist, möchte halt auch manchmal raus. Und da ist eben viel Empörung in mir. Und auch die möchte manchmal zur Sprache gebracht werden. Ja, in dem Sinne, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und
vielen Dank.
Einen schönen St. Patrick's Day. Liebe und Vertrauen und bis zum nächsten Mal.
Ja, Liebe und Vertrauen und checkt auch nochmal unsere Website aus.
Ja, unbedingt.
Einfach nochmal Selbstwerbung machen. Ja. Ja, ich wollte jetzt nochmal ein bisschen updaten und vielleicht nochmal ein paar Texte hochladen. Da für alle, die es nicht wissen, sind auch Texte von uns enthalten, die man sich ganz oldschool-mäßig durchlesen kann. Und da müsst ihr zwar auf unsere Stimmen verzichten, aber habt vielleicht etwas wohlüberlegtere Sätze dort stehen als dieses Ad-Hoc-Werk.
Ja,
ja. Liebe und Vertrauen auch von mir und bis demnächst.